Herr, unser Gott, wir bitten dich, segne an uns dein Wort. Ein Taxipassagier sitzt auf der Rückbank im Taxi und während der Fahrt tippt er von hinten den Fahrer auf die Schulter, um ihn was zu fragen. Der Fahrer brüllt los, verliert die Kontrolle über den Wagen, verfehlt knapp einen entgegenkommenden Bus, schießt über den Fußweg und kommt wenige Zentimeter vor einem Schaufenster zum Stehen. Für ein paar Sekunden ist es totenstill. Dann schreit der Taxifahrer lautlos: Machen Sie das nie wieder! Sie haben mich ja zu Tode erschreckt! Der Fahrgast ist völlig perplex, ist überhaupt keiner Schuld bewusst und fragt ganz verwundert: Also, ich konnte ja nicht wissen, dass Sie sich wegen eines Tippens auf die Schulter dermaßen erschrecken. Naja, meint der Fahrer schon etwas ruhiger. Wissen Sie, heute ist mein erster Tag als Taxifahrer. Die letzten 25 Jahre bin ich einen Leichenwagen gefahren. Ein Leichenwagenfahrer muss nicht damit rechnen, dass ihm jemand von hinten auf die Schulter tippt. Angehörige müssen beim Krankengang ans Grab nicht damit rechnen, dass es leer ist. Damit muss man nicht rechnen. Aber kann man damit rechnen? Kann man das glauben? Kann Ostern wirklich eine Quelle der Hoffnung für uns werden? Der Hoffnung auf etwas, was größer ist als das, was wir uns selber als Hoffnungen im Leben so zurechtlegen? Aber an der ganzen Sache mit Jesus, was dran ist, das hat man sich ja schon zu seinen Lebzeiten gefragt. Seine Gegner haben immer mal wieder von ihm ein Zeichen verlangt, einen Beweis dafür, dass er wirklich göttliche Macht hat und dass nicht etwa andere finstere Mächte in ihm wirken. Diesen Verdacht hat von uns hier wahrscheinlich niemand, aber ein Zeichen, ein Beweis dafür, dass das mit Ostern und der Auferstehung stimmt, dass das nicht nur so ein in jedem Frühjahr erwacht die Natur zu neuem Leben Ding ist, dass der Tod wirklich nicht mehr am längeren Hebel sitzt, das wäre schon nicht schlecht. Als man das einmal von Jesus verlangt hat, da antwortete er: Die Menschen dieser Generation sind böse, wie Ehebrecher. Sie verlangen ein Zeichen, aber sie werden keins bekommen, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Jona war 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch des Fisches. Genauso wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte lang im Inneren der Erde sein. Beweisantrag abgelehnt. Kein Beweis, kein Zeichen. Obwohl, doch, ein einziges, das Zeichen des Propheten Jona. Und so führt uns unser diesjähriger Osterspaziergang mal nicht den Garten, wo das Grab des Josef von Arimathea ist, sondern auf die Spuren des Propheten Jona. Einer der eigenartigsten Typen in der Bibel. Ein Gottesdienstverweigerer. Einer, der sein Leben lang nicht zurechtgekommen ist mit der Barmherzigkeit Gottes. Gott hatte Jona den Auftrag gegeben, in die Stadt Ninive zu gehen. Dort sollte er den Menschen das Wort Gottes predigen, er sollte sie zur Umkehr rufen von ihren gottlosen Wegen. Und dazu hatte Jona keine Lust. Er schlug die genau entgegengesetzte Richtung ein. Weg von Ninive, weg von Gottes Auftrag. Und er ging auf ein Schiff, das ihn weit weg von Gottes Auftrag bringen sollte. Dieses Schiff geriet in einen Sturm. Die Seeleute wussten sich bald nicht mehr zu helfen. Ihnen wurde klar, wenn die Götter uns so strafen, dann muss jemand an Bord sein, der einen Gott ziemlich verärgert hat. Sie warfen das los. Es fiel auf Jona. Meine Generation hat die Geschichte von Jona, glaube ich, in großer Breite kennengelernt als Ballade von Klaus-Peter Herzsch, der das schön in Verse gefasst hat. Und ich würde an dieser Stelle mal einsteigen. Inzwischen sagten die Matrosen, sie wollten miteinander losen. Wer nun das schwarze Los bekäme, der wäre schuld an alledem. Und Jona zog das schwarze Los. Und jeder sprach: Wer ist das bloß? Ich bin, sprach Jona, ein Hebräer. Ich fliehe und doch kommt Gott mir näher. Ja, Gott, dem bin ich wohl bekannt, hat mich nach Ninive gesandt. Da bin ich vor ihm ausgerissen und werd nun wohl ertrinken müssen. Zuerst versuchten die Matrosen es noch mit Rudern und mit Stoßen. Doch als es gar nicht anders ging und schon das Schiff zu sinken anfing, da nahmen sie den Jona her und warfen ihn hinaus ins Meer. Sie sahen ihm nach, wie er verschwand, und riefen: Gott, bring uns an Land. Und siehe da, die Winde schwiegen, die Wolke schwand, die Sterne stiegen. Es wurde still all über Meer, das Schiff zog ruhig wie vorher. Und sie erholten sich allmählich, sie lobten Gott und wurden fröhlich. Bald sahen sie auch ein Land von Weitem und kamen dort zu guten Leuten. Für Jona war die Lage weniger angenehm. Der arme Jona schwamm inzwischen im Meer herum mit lauter Fischen. Es war nicht Schiff noch Insel da, nur blaues Meer, soweit man sah. Er war zum Glück kein schlechter Schwimmer, doch bis nach Hause nie und nimmer. Da plötzlich teilten sich die Wogen, es kam ein großer Fisch gezogen. Dem hatte Gott der Herr befohlen, den nassen Jona heimzuholen. Sein Maul war groß wie eine Tür. Das sperrt er auf und sagte: Hier. Er saugte den Propheten ein, der rutschte in den Bauch hinein. Dort saß er, glitschig, aber froh, denn nass war er ja sowieso. Da hat er in des Bauches Nacht ein schönes Lied sich ausgedacht. Das sang er laut und sang er gern. Er lobte damit Gott den Herrn. Der Fischbauch war wie ein Gewölbe, das Echo sang nochmal dasselbe. Die Stimme schwang, das Echo klang, der ganze Fisch war voll Gesang. Der ganze Fisch war voll Gesang. Und was Jona dort im Fisch betete, das lesen wir im Buch des Propheten Jona im 2. Kapitel. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Ich habe als Jugendlicher eine Reportage gelesen von Günter Wallraff, einem Journalisten, die hieß Ganz unten. Die wurde damals, ist im Westen geschrieben, ist aber in der DDR erschienen, in der NBI, in der Neuen Berliner Illustrierten, war das damals als Fortsetzung abgedruckt. Und Günter Wallraff hat sich da als türkischer Gastarbeiter Ali ausgegeben und hat in verschiedenen Firmen gearbeitet und hat über seine Erfahrungen geschrieben. Diese Reportage trug den Titel Ganz unten. Und das, was er geschildert hat, war so sein Empfinden, ganz unten zu sein. Unter den Arbeitnehmern, in den Betrieben und so ganz unten zu sein. Ganz unten, das trifft an diesem Punkt auch auf Jona zu. Wenn man seine Geschichte mal am Stück liest, dann ist das richtig so dargestellt, dass es immer weiter bergab geht. Er fängt an, vor Gott zu fliehen, dann heißt es, er geht hinab nach Jaffo, er geht in ein Schiff, im Schiff steigt er hinunter in den Schiffsbauch und dann wird er ins Meer geworfen und dann betet er hier in seinem Gebet: Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Das ist der Tiefpunkt seiner Geschichte, ganz unten. Ganz unten, das heißt auch in maximaler Entfernung zu Gott. So empfindet es Jona. Ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Der Tempel galt ja als der Ort der Gegenwart Gottes und hier ist jemand maximal weg, maximal weit weg davon. Uns fällt die Parallele zu Jesus auf. Am Karfreitag ans Kreuz gehängt, erhöht, aber doch ganz unten, Tiefpunkt. Und auch Gott ganz fern. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst. Ich schrie aus dem Rachen des Todes. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer. Die Fluten umgaben mich. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Die Tiefe umringte mich. Der Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Vielleicht fallen Ihnen Parallelen ein aus Ihrem eigenen Leben, wo Sie mal so gedacht haben, so empfunden haben. Vielleicht ist es im Moment gerade so. Sie sagten, ich bin ganz unten, tiefer kann es kaum noch gehen und ich fühle mich auch Gott ganz weit weg. Maximale Entfernung. Und an diesem Punkt trifft Jona eine überraschende Entscheidung. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Am tiefsten Punkt entscheidet er sich, den Höchsten anzurufen. Und das bewirkt etwas Erstaunliches. Du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Ich will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Jona dankt für eine Rettung, die noch gar nicht passiert ist. Er betet, Hilfe ist bei dem Herrn. Als er das betet, ist ihm noch nicht geholfen. Noch sitzt Jona im Bauch des Fisches. Okay, er ist vorm Ertrinken gerettet worden, na gut. Aber dass er den Bauch des Fisches wieder verlassen wird, das ist überhaupt noch nicht abzusehen und aus der Erfahrung heraus ist damit auch eher nicht zu rechnen. Zumal es sich bei dem Fisch weniger um den freundlichen Wal aus den Kinderbibeln handelt, sondern eher um eine Art Seeungeheuer, an das man gedacht hat. Er hat noch kein rettendes Ufer erreicht. Jona fängt an, Gott zu preisen und sich ihm hinzugeben, bevor er irgendwelche Garantien hat, dass es gut geht, dass es gut ausgeht, dass er durch eine übernatürliche Rettung wieder aus dem Fisch rauskommen wird. Und man kann sich schon fragen, wenn man das liest, was ist jetzt hier das größere Wunder, dass der Fisch ihn dann wieder an Land spuckt? Oder dass er in der tiefsten Not, in der größten Dunkelheit, am tiefsten Punkt sein Vertrauen auf Gott setzt und von Gott Hilfe und Rettung erwartet. Josef von Arimathäa kommt am Freitagabend nach Hause und erklärt seiner Frau, du, ich habe unser Familiengrab einem anderen gegeben. Sie tobt los, das Grab war doch neu, so eine Lage bekommen wir nie wieder, was fällt dir eigentlich ein? Darauf sagt er ganz gelassen, ach, beruhige dich. Es ist nur übers Wochenende. Sie verlangen ein Zeichen, aber sie werden keins bekommen, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Jona war 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch des Fisches. Genauso wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte lang im Inneren der Erde sein. Das ist ja nun wieder typisch Religion, ne? Ein völlig unwahrscheinliches Wunder, ein Toter ist wieder lebendig, wird mit einem anderen völlig unwahrscheinlichen Wunder, ein Schiffbrüchiger wird von einem Fisch gerettet, bewiesen. Was soll das besagen? Nee, es ist kein Beweis, aber ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass Gott die Macht hat, die Verhältnisse zu ändern. Dass er die Lage ändern kann, wenn jemand ganz unten und ganz weit weg von ihm ist. Das hat er bei Jona getan. Das hat er bei Jesus getan. Und das kann und will er bei jeder und bei jedem von uns tun. Hilfe ist bei dem Herrn. Jemand hat mal gesagt, dieser letzte Satz des Gebetes von Jona ist der wichtigste Satz in der ganzen Bibel. Hilfe ist bei dem Herrn. Das gilt auch dann, wenn ich sie noch nicht sehe. Das ist die Hoffnung, die wir so dringend brauchen, für uns selbst und für die Welt, in der wir leben. Und die uns manchmal so dunkel und so aussichtslos erscheint, wie der Bauch eines Fisches oder wie das Innere eines Grabes. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.